Hallo ihr Lieben, wir befinden uns gerade in einer kleinen Pause, aber hier ein paar Infos, was aktuell so ansteht. Am 1. Mai werden wir unseren Spendenstream für die barrierefreien Tolkien-Tage machen. Da wird es auf Twitch einen Stream geben, twitch-tolkien-podcast, da findet ihr uns. Und am 9. Mai gibt es noch Restkarten für unsere Live-Show in Düsseldorf. 9. Mai, Düsseldorf, noch Restkarten. Ihr findet alle aktuellen Links zum Spendenstream, zu den Restkarten in den Shownotes der aktuellen Folgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du, Max, ich habe heute große Hoffnung, dass du heute die richtigen Fragen stellst und ich heute dutzendfach sagen kann,
also das weiß ich nicht.
Ich habe meinen inneren Geralt beschworen. Ich rede heute nur so und mache nur
Sagst du nur noch
Okay. Okay, ich halte es nicht aus. Hab's nicht lange durchgehalten.
Nee, hast du nicht. Was ich sagen wollte, lieber Max, dieses Kapitel, du hast es gelesen, das ist quasi ein Kapitel, über das wir reden können, aber über das wir nicht richtig reden können. Weil alle Fragen, die du vielleicht irgendwie stellen würdest, wären riesiger Spoiler für das, was noch kommt. So viel Tragweite hat dieses Kapitel heute.
Ja, das ist tatsächlich, mir ist es beim Lesen aufgefallen, weil ein bisschen was weiß ich ja über die Welt.
Ja.
Aber ich habe auch so das Gefühl, dass ich da an ganz vielem herumkratze, was noch wichtig ist dann. Also das ist wirklich, ich bin gespannt, wie die Besprechung heute wird, weil so viel gibt das Kapitel inhaltlich ja eigentlich gar nicht her tatsächlich.
Das stimmt,
ja. Das lässt sich ja ziemlich gut runterbrechen, aber ich glaube, wir können trotzdem ein wenig schwärmen.
Ist heute so ein bisschen kammerspielartig. Max, bevor wir jetzt aber bei Witcher reingehen, ich möchte heute noch einen Podcast empfehlen, der mir empfohlen wurde und ich möchte den einfach mit der Hobbit-Gemeinde teilen, mit der Hexer-Gemeinde, mit der Zauberinnen-Gemeinde möchte ich den teilen, weil der mir sehr am Herzen liegt und ich den sehr, sehr gut finde und ich möchte, dass den ganz viele Leute hören. Bist du bereit?
Ja.
Für meinen Tipp. Ich empfehle heute den Podcast Springerstiefel, Fascho oder Punk. Der ist vom Mitteldeutschen Rundfunk gemacht worden. Zum einen, ich weiß gar nicht, wie sein bürgerlicher, Hendrik Bolz heißt er, ist Testo von der wunderbaren Rap-Gruppe Zugezogen Maskulin. Der ist in Stralsund groß geworden. Das ist quasi ein paar Kilometer weiter weg von mir gewesen, wo ich groß geworden bin. Der ist ein Jahr jünger als ich. Und der Podcast dreht sich um die 90er Jahre im Osten und so Subkulturen quasi. Also im Osten ging es dann entweder hast du nichts mitgemacht, was Subkulturen angeht, oder du bist halt Fascho geworden oder du bist ein Punk geworden. Viel mehr gab es da jetzt nicht. Und der spielt so ein bisschen oder stellt sich so die Frage, warum ist es denn cool gewesen, irgendwie Nazi zu sein in Ostdeutschland? Warum konnten die Nazis da so Boden fassen und warum hat die Jugend da so, oder ja, das hat halt so ein Loch gefüllt, ne? Also befasst sich viel mit der Wendezeit, was im Osten so schiefgelaufen ist, was da für Probleme aufgekommen sind und dass das dann irgendwann.
Toys.
Was?
Na, nix.
Hast du gerade was Fieses gesagt?
Ich hab Toys gesagt.
Ach so, ja, passt ja jetzt richtig rein für eine Sache, die mir so am Herzen liegt. Danke, Max.
Ja, schon, Witze.
Aber nee, hört doch bitte rein. Großartiger Podcast von Hendrik Bolz und Don Pablo Molemba. Die beiden machen das zusammen.
Und der am Bolzplatz?
Nee, Max, nein. Hör auf jetzt.
Nee, also ganz im Ernst, das klingt spannend.
Ist wirklich,
ich glaube,
wirklich,
vor allem, wenn man da selber so ein bisschen groß geworden ist, in der Nähe dazu.
Ja, aber der erzählt halt einfach Sachen, die ich auch kenne. Also das ist
ja
halt,
aber ich glaube,
krass.
Auch für Menschen, die nicht von da sind, ist es, glaube ich, interessant, um einfach so ein bisschen was zu verstehen, so wie du gerade klingst.
Ja.
Dass man da durchaus ein bisschen was lernen kann.
Also
wie lange geht das? Also ist das so ein Staffel-Podcast mit,
ich glaub, irgendwie
so x Folgen?
Ich glaube, 5 Folgen oder so. Es sind jetzt erst, ich habe erst 2 rausgehört. Man kann wohl in der ZDF, glaube ich, ZDF-Mediathek, kann man den ganz hören. Aber ich höre es mir einfach Woche für Woche an. 2 Folgen sind jetzt draußen. Und Ja, also es, man sagt immer, ne, also manche Leute bashen ja irgendwie Ossis und sagen, hahaha, Bananen. Weiß ich jetzt nicht, wer sowas macht, da muss schon eine Pfeife sein, der das so macht. Aber schlimm. Im Osten ist halt einfach wirklich auch echt viel schiefgelaufen und so, ne? Also nach der Wende einfach mal irgendwie jeder vierte, also 4 von 5 Leuten waren irgendwie arbeitslos und haben ihren Arbeitsplatz verloren, weil halt auf einmal der Kapitalismus da war. Und ja, solche Sachen.
Aber der
einfach,
Kapitalismus,
ne,
macht doch alles schön.
Ja, genau. Genau, ja. Kann man so sehen, liegt man aber leider falsch. Ja, also so Ausverkauf im Osten, Wende, auf einmal ist irgendwie das Land weg, in dem du gelebt hast und jetzt bist du auf einmal wieder in BRD.
Ausverkauf
und
an Wenden, die Dächer gibt es nicht dazu.
Jesus.
Gott, ich tut mir echt leid.
Also mir liegt das gerade wirklich, ja, wirklich am Herzen, auch wenn Max dumme Scherze macht. Also ist wirklich, wirklich schön. Also es wird aus Plattenbauten erzählt und all solche Sachen, die man eben kennt, wenn man so Ende 80er oder in den 80ern irgendwie groß geworden ist oder geboren wurde, irgendwie. Das ist so meine Zeit, ja. Also ich bin 87 geboren, also quasi auch noch in der DDR und dann war die DDR aber weg und ich bin dann quasi 90er und Anfang 2000er so mal meine Jugendzeit gehabt und das halt einfach miterlebt, ne? Also, dass Neonazis aus dem Nachbardorf irgendwie so eine Faszination haben und Rechtsrock gehört und böse Onkels und die einen sagen, das ist das Gleiche. Liebe Grüße an Geekmax.
Es ist krass, wieso hört Geekmax Onkels?
Nein, also der ist eben auch damit so groß geworden. Der ist ja aus dem Frankfurter Bereich gekommen. Ach so. Und da sind die ja her. Mhm. Und er hat eben auch diese Jugendzeit gehabt, wo man einfach Onkels-Lieder mitsingen kann. Ne? Also ich kann immer noch Onkels-Lieder mitsingen. Also das hat sich halt eingebrannt, weil man das in der Jugendzeit so viel gehört hat.
Ja, ja, gut. Aber ja, es ist echt krass, wenn man sich überlegt, wo man so groß wird und was das so aus einem macht.
Ja.
Ich meine, ich bin ja zum Beispiel in der Gegend groß geworden. Ich glaube, also vielleicht hat das mich auch so ein bisschen geprägt, was so, ich habe ja null Fremdenfeindlichkeit, hoffe ich, in mir. So, oder zumindest, was heißt null? Ich versuche, so offen wie möglich zu sein. Ich bin aber auch in einer Gegend aufgewachsen, wo richtig viele Gastarbeiterfamilien gelebt haben. Mhm. Also halt in x-ter Generation schon. Und wir kamen total gut miteinander aus, ne? Also auch in der Schule oder so, das war dann halt echt egal. Ich glaube, da hat in jedem AfD-Vorstand, da hatten sich heute die Fußnägel hochkräuseln, wenn der meine damalige Schulklasse gesehen hätte. Und ja, auf dem Bolzplatz ist das halt wurscht, ne?
Das ist halt das Verrückte, ne? Also du, in Anführungszeichen, irgendwie im Osten gab es ja keine Ausländer, ne? Also ich auf dem ostdeutschen Dorf, ich habe ja niemanden irgendwie kennengelernt. Also da gab es dann irgendwie einen Imbiss, wo eine Vietnamesin irgendwie eine Vietnamesin betrieben hat, so, ne? Also das war so dein Kontakt.
Ja, aber dann sind Ausländer auch okay, wenn die für einen kochen.
Ja.
Schon so ein bisschen, oder? Das ist nämlich auch so ein Klischee-Ding.
Natürlich.
Ja, ich habe ja nichts gegen die Ausländer, ich hole mir da immer einen Döner.
Ja.
Ich will den Typen zwar nicht sehen und ich will nicht mit dem reden, aber ich hole mir da einen Döner. Also was ist denn da das Problem? Ich bin doch nicht rechts.
Ja, es macht vorne und hinten keinen Sinn, aber ich wollte auch einfach nur den Podcast empfehlen, einfach weil das so, ja, Kindheitsgefühle ist jetzt irgendwie das falsche Wort bei so einem Thema, aber ich fühle mich da...
Sag den Namen nochmal.
Also ich fühle mich da sehr verbunden, den Satz wollte ich noch zu Ende bringen. Der Podcast heißt Springerstiefel, Fascho oder Punk.
Genau. Springerstiefel, Fascho oder Punk. Eine Reise in Ramons Kindheit, könnte man fast sagen. mehr oder weniger wie eine Reise, die auch ein weißhaariger Hexer heute macht, wenn
ich
er über seine
sagen,
Kindheit redet. Och, jetzt habe ich so schön hier den
Übergang
gemacht.
Ja, richtig cooler
Übergang.
Aber ich wollte noch sagen, dass Kenny mir den Podcast empfohlen hat und dafür nochmal vielen Dank. Den habe ich mir direkt angehört und finde ihn großartig. Aber ja, du hast also gerade so einen Übergang gemacht zum Witcher, über den wir heute reden wollen.
Genau.
Ja.
Denn es ist wieder Hexerzeit. Deswegen.
Ja. Max, dieses Kapitel, ich habe es gerade eingangs schon gesagt, das hat so viel Tragweite. Das ist so ein Kapitel, wenn man alles durch hat, dann muss man das nochmal besprechen. Also nicht, dass wir jetzt vorhaben, irgendwie alles vom Hexer zu besprechen und alles zu lesen.
Wobei wir offen lassen, wie weit wir beim Hexer gehen. Ne? Also wir werden zwar auf jeden Fall, wenn wir mit diesem Buch fertig sind, uns einem anderen Autoren widmen.
Scheibenwelt.
Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht an irgendeinem Punkt in diesem Podcast nochmal zum Hexer zurückkehren.
Richtig. Wir machen das ja noch ein paar Jährchen, haben wir so beschlossen, ne?
Ja, schon. Also bis zur Rente, Minimum.
Wir haben gerade gesagt, wir nehmen ja immer so 10 Minuten für Steady auf, bevor wir jetzt hier in den Podcast starten. Und da haben wir jetzt unsere Sugar Mamas und Sugar Daddies, die wir jetzt einfach Sugar Hobbits nennen. Und ja, Den sind wir jetzt was schuldig, ne?
Also Steady, was ist denn Steady?
Ach Max, gut, dass du fragst. Steady ist so eine Plattform, du hast bestimmt schon mal Patreon gehört, aber Steady ist die deutsche Alternative zu Patreon und du kannst auf unsere Steady-Seite gehen, weil wir haben da nämlich eine Steady-Seite, das ist steady.com/tollkühn, glaube ich, oder? Mit UE. Mhm. Das kannst du ja mal kurz recherchieren, während ich dir erkläre, was Steady ist. Und da kann man so verschiedene Pakete auswählen und uns da unterstützen, finanziell, weil das Ganze ist so groß geworden, dass das jetzt ein Nebenjob für uns ist und das ermöglicht uns quasi dann jetzt hier die Zeit woanders wegzukreuzen, dass wir jetzt hier dann ja nebenjobmäßig an diesem Podcast arbeiten, ne? Zwei Folgen pro Woche, Woche.
Ja, und ganz viel Zusatzcontent tatsächlich. Also tatsächlich, nur, ja. Ich finde, wir haben da inzwischen eine schöne Balance, habe ich dir letztens schon gesagt. Der Content, der bei Steady drin ist, das ist alles kein Buchclub-Content. Bis auf so sexy Bookclub, aber es sind halt Sachen, die wir auch nicht öffentlich bereden können. Weil das zu hot ist.
Ja, weil wir dann nur
too hot to handle quasi.
Ja, ich habe da so eine kleine Kategorie. Ich habe da eine Folge schon rausgebracht. Da rede ich ein bisschen über Musik, die mich sehr begeistert. Mal gucken, was da noch so kommen wird. Und du schickst Sprachnachrichten an die Hobbits. Die Idee finde ich sehr, sehr schön.
Ja, kann man auch alles in einem eigenen Spotify-Feed dann haben quasi.
Genau, ja.
Also sehr, sehr schöne Sache und ja, dass man seinen Hobbit- oder Zauberinnennamen kriegt, ist natürlich noch ein schöner Bonus.
Eben drum und dann Tassen stehen ja jetzt als nächstes an, da haben wir mit Detlef wieder zusammengearbeitet, der hat ein wunderbares Motiv gebastelt und da kriegen dann alle UnterstützerInnen in dem bestimmten Tiers, kriegen dann bald ihre Tasse zugeschickt. Ja, Sticker, all solche Sachen. Mal ein Audiogruß. Und was wir jetzt, wo wir jetzt zu übergegangen sind, wir widmen dann quasi jetzt eine Steady-Folge einem Hobbit, der uns unterstützt und ein Thema vorgibt. Und da reden wir dann auch in unsere 10 Minuten drüber. Ja, also da passiert noch eine Menge.
steady.de/tollkühn mit OE minus Podcast.
Ah ja, genau. Oder ihr guckt einfach in die Folgenbeschreibung, da ist der Link auch drin.
So, jetzt ist aber hier genug. Das war übrigens nicht abgesprochen. Ne? Wir sind einfach so spontan Werbungsgenies.
Richtig krass.
Unser Marketing tropft uns aus den Poren.
Ja, nicht nur aus den Poren.
Ja. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht die Stimme der Vernunft sein, indem ich sage, wir sollten nochmal mit dem Buch anfangen. Apropos Stimme der Vernunft.
Ist eine schöne Stimme der Vernunft, muss ich sagen, denn Geralt erzählt uns einfach mal, ja, wer ist er eigentlich? Er ist Geralt, nein, einfach nur Geralt, der hat keinen Nachnamen. Das Ganze erzählt er der Iola, oder?
Ja, genau. Und ich muss sagen, ich mag die Stimmen der Vernunft. Weil die sind so, ich mag, dass die alle so ein bisschen unterschiedlichen Stil haben.
Ja.
Also die zweite und die dritte, die waren sich ja von der Art her noch recht ähnlich, aber ich fand, die erste war dann schon wieder so ein bisschen, die hatte so diesen etwas träumerischen Anfang und hier haben wir jetzt diesen einen langen Monolog und sowas mag ich, wenn man da dann so dieses Atemholen zwischen den einzelnen Kurzgeschichten nutzt, um so eine kleine Geschichte in der Geschichte weiterzuschreiben, aber so ein bisschen mit so Perspektiven experimentiert.
Ja, es ist Monolog, genau, weil Geralt erzählt in einem Schwung Iola alles, was sie wissen möchte oder was er erahnt, ihr zu sagen. Vielleicht ist das ja auch diese Seance, was sie machen, dieses Iola lauscht in ihn hinein.
Macht er das mit ihr? War das sie? Also sie war ja auch die, mit der im ersten Kapitel intim geworden ist.
Ja, genau. Das ist Iola, ja. Iola ist ja die das Schweigegelübde abgelegt hat und die eben auch diese Gabe hat, in die Leute hineinzuhorchen.
Mhm.
Und ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Also wirklich nicht, ob das nicht gerade auch dieser Moment ist. Aber das werden wir dann in der nächsten Stimme der Vernunft, glaube ich, erfahren. Aber so klingt es ein bisschen.
Ja, weil, also er erzählt sehr viel von sich, ne?
Genau, ja, weil er sagt ja auch, also es ist ein Monolog, es ist durchgehend Geralds Stimme und er schreibt dann oder sagt dann eben auch so Sachen, du fragst, woran ich dann glaube. Und er sagt, ich glaube an das Schwert. Und also es ist so ein bisschen Frage-Antwort, ohne dass Iola wirklich fragt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihm die Fragen quasi in den Kopf schiebt oder ob Geralt erahnt, was sie fragen könnte und einfach weitererzählt. Und
ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich habe das jetzt so gelesen, dass Geralt quasi erzählt und diese Fragen einfach selber weiß, dass die gestellt werden würden oder so.
Ja, so kann es auch sein.
Du kennst das ja auch, wenn du irgendwas erzählst, ne, so und dann so, ja, ihr fragt euch sicher, wie ich in diese Situation kam.
Ja, genau.
Aber dazu muss ich erstmal die Geschichte von den drei Hühnchen und der Schlangengrube erzählen.
Eieiei, das ist eine gute Geschichte, aber die erzählst du an einer anderen Stelle.
Muss ich, weil ich muss mir die erst ausdenken.
Boah, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Dann hätten jetzt alle das nächste Mal wieder eingeschaltet in der Hoffnung, die Geschichte von den drei Hühnchen und der Schlangengrube zu hören.
Ja.
Naja, aber man kann es ja ein bisschen zusammenfassen. Geralt erzählt seine Geschichte und hauptsächlich das, wie er zum Hexer geworden ist. Denn er war nicht immer ein Hexer und er heißt Geralt und einfach nur Geralt, lebt in Kaer Morhen. Das ist die Heimatstadt der Hexer, eine Festung, die ist aber zerfallen, da ist nicht mehr viel von übrig. Wir hören von Vesemir, seinem Mentor, seinem Vater.
Das finde ich übrigens sehr schön, wie ihn wirklich einfach so, ja, er ist mein Vater, so, ja, natürlich nicht mein richtiger Vater, aber was macht das schon aus? Den anderen hat er nicht gekannt und das kümmert ihn deswegen auch nicht.
Ja, und Geralt erzählt dann auch davon, dass er die Experimente überlebt hat, die Kräuterprobe, die alle Hexe, also die Kinder, die nach Kaer Morhen gebracht werden, werden dieser Hexerprobe, dieser Kräuterprobe unterzogen. Die meisten sterben, nur manche überleben diese Experimente. Geralt war sogar so stark, dass sie noch andere Sachen an ihm ausprobiert haben und seitdem sind seine Haare eben weiß und er hat eben die Hexeraugen dadurch gekriegt und
Ja, das, also ich wusste das ja, aber das wird hier zum ersten Mal so richtig erklärt, ne? Dass Hexer quasi so durch diese Mischung aus Magie und Wissenschaft fast schon so gemacht werden aus und dann hast du halt nicht jedes Kind überlebt quasi.
Genau.
Ist ja jetzt auch nicht so schön.
Er wurde dann auch am Schwert ausgebildet, Monsterkunde, alles, was ein Hexer eben wissen muss. Und dann ist er ausgeritten in die weite Welt, um eben Hexersachen zu machen. Und berichtet dann auch davon, ja, es erklärt so ein bisschen die Sache, ne, ja, er mischt sich nicht in fremde Angelegenheiten ein. Das lernt er dadurch, dass eine Frau von Männern bedroht wird und er sich dann eben einmischt und Männer dort tötet. Die überleben, laufen weg voller Entsetzen und die Frau, die ihn sieht, die läuft dann auch weg und alle sind einfach nur völlig, völlig überfordert damit, wie brutal der Hexer gerade da Menschen getötet hat.
Ja, das ist also, genau, er hat hier wirklich dieses ganz konkrete Beispiel und ich finde es ganz krass, weil gerade, sage ich mal, ich kenne Geralt halt mehr so aus der Serie, so. Und da finde ich zu diesen, er erzählt sich selber, wenn du den hier selber so als jungen Geralt vernimmst, dann ist das ja fast schon so ein idealistischer Weltverbesserer. So, er will da rausgehen und er will den Leuten helfen. Und das erste Mal, dass er das dann macht, endet darin, dass irgendwie das Opfer, das er gerettet hat, einen Heulkrampf kriegt, wenn es ihn sieht. Und ihr Vater weggelaufen ist. Also das ist halt schon so ein, ja, es ist ja auch dann hinterher echt ein bisschen, je älter er wird, desto mehr scheint er da ja auch so ein bisschen abgestumpft zu sein, weil hinterher hat ihn es ja nicht mehr unbedingt so viel interessiert.
Ja.
Also nicht gar nicht, aber ne, da war er dann auch schnell dabei, mal Leute umzubringen und so.
Und ich finde dann hier auch ganz spannend, ist dann die Frage, stellt der Iola, langweile ich dich? Und dann, oder er sagt dann auch, ich brauche dieses Gespräch, ich brauche es wirklich. Und man merkt halt auch einfach, dass die Sachen den guten Geralt auch beschäftigen. Ne? Er ist halt nicht einfach diese stumpfe Killermaschine. Er ist schon auch noch mehr.
Ja, er sagt das ja mehrmals, ne, dass er hier so, dass er das braucht. Also, dass er vielleicht, muss er da einfach, und vielleicht braucht er wirklich jemanden, der ihm gar nicht dazwischen reden kann, weil er das einfach mal mit sich selber besprechen muss.
Ja, er berichtet dann eben auch davon, Monster getötet zu haben. Ja, vielmehr ist
er. Er redet auch von dem Übel, ne? Also.
Ah, genau, ja. Natürlich, das haben wir in der Geschichte davor, ne? Dass er auch glaubt, immer das kleinere Übel zu wählen.
Ja, nennt sich dann selbst den Schlechter von Blaviken wieder, also, das scheint er so ein bisschen mit zu hadern, so allgemein. Ich finde übrigens ganz schön, dass er auch mal erzählt, wie das mit den beiden Schwertern ist, die er hat. Das ist ja eins davon irgendwie aus, wie nennt er das, das Meteoritenstahl, oder hat das einen speziellen Namen?
Also, es ist das Silberschwert eigentlich, ne, also er hat ein Silberschwert und ein Stahlschwert und das ist halt, er sagt ja auch, ne, dass ein Meteorit vom Himmel gefallen und aus diesem Metall wurde dann eben das Schwert geschmiedet. Fälschlicherweise angenommen ist das nur für Monster, aber nein, manche Monster werden auch durch das Stahlschwert verletzt, aber es ist eben eine magische Klinge einfach, ne, also.
Aber das Stahlschwert ist das vom Meteoriten, oder? Und die Silberklinge ist einfach Silber.
Jetzt bin ich selbst kurz verwirrt. Wo steht denn das nochmal?
Schreibt also relativ am Anfang, es gibt Ungeheuer, die man nur mit einer Silberklinge verletzen kann, aber es gibt auch welche, für die Eisen tödlich ist. Nein, Iola, nicht jedes Eisen, sondern allein solches, das von einem Meteoriten stammt.
Stimmt, ja, dann ist sein Stahlschwert aus Meteoriteneisen.
Ja. Genau, weil er zählt ja auch so, wie, also er erfährt ja auch, dass das Schwert so ganz leicht ist und so. Also das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass nicht nur dieses Silberschwert irgendwie besonders ist, sondern dass das halt auch ein besonderer Stahl ist.
Genau, also Silber gegen Monster, aber ein anderes Stahlschwert eben auch gegen Monster und auch gegen Menschen, wenn die es dann brauchen.
Ja.
Ja.
Ja, und er will dann am Ende, also er endet dann, er ist so ein bisschen, das hat jetzt nicht so einen wirklichen, ja, am Ende erzählt er von Syntra, ne? Und er würde dann niemals mehr zurückgehen. Und er erzählt von einem Kind, das im Mai geboren sein muss, um das Beletane-Fest herum, genau wie Yennefer.
Bam, 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 der Name, der natürlich sehr wichtig ist in der Hexersaga.
Ja, das ist diese heiße Rothaarige, ne?
Hm, genau, ja.
Jetzt weiß man, wie das ist, wenn man veräppelt wird.
Ja, genau, die ist das.
Ja, und er sagt dann aber, wenn du nochmal so, er dankt ihr, dass sie mit ihm gesprochen hat und sagt, bei ihm wäre alles in Ordnung und er fühlt sich wohl, aber so richtig abkaufen tue ich ihm das nicht.
Nee, also der hat halt einfach viel Scheiße schon gesehen, ne? Also das muss man einfach hinnehmen. Also es wird ja auch immer fälschlicherweise angenommen, dass Hexer keine Gefühle mehr haben, dass die eben bei dieser Kräuterprüfung absterben und einfach denen auch abtrainiert werden. Aber das sieht man ja an Geralt, das stimmt einfach nicht.
Ja, das hat das Kapitel ja eindeutig widerlegt. Ne?
Ja.
Also ganz beeindruckend sogar, finde ich.
Und ich glaube, das sieht man ja auch beim kleineren Übel. Also der ist ja auch nicht eiskalt. Der hat ja auch Mitgefühl einfach und kann sich in andere Leute hineinversetzen und ja, also es sind nicht nur einfach eiskalte Killermaschinen, so ist das jetzt nicht. Ja, wollen wir in die Frage des Preises einsteigen?
Der Preis ist heiß.
Der Preis ist heiß, quasi, genau. Ja, aus den Spielen auch eine wunderbare Szene, dass Geralt im Badezuber sitzt und jemand ihn rasiert und dann dafür sorgt, dass er entsprechend angekleidet wird. Und so starten wir auch, ne, mit einem nackten Geralt im Seifenwasser. Badezuber, Geralt. Und ich jemand.
99% der HörerInnen müssten gerade an eine bestimmte Szene aus der Serie denken.
Mhm. Und nun stellt euch vor, dass ich dort sitze. Hi.
Fänd ich genauso hot.
Okay. Gut.
Ich mag aber den Einstieg übrigens, so der erste Satz so: Der Hexer hatte ein Messer an der Kehle. Und alle lesen dann so:
Was?
Und dann so, er lag im Seifenwasser und so,
er wird von einem Barbier mit einer viel zu stumpfen Klinge gerade rasiert, steigt dann auch aus.
Das ist übrigens richtig ätzend, mit einer viel zu stummen Klinge
rasiert zu werden. Schlimm, ja. Ja, wird dann abgetrocknet und soll sich eben ordentlich anziehen, denn wie wir dann auch gleich erfahren, wird er vor die Königin treten und dann wird so ein bisschen erklärt, Mensch, wer kommt denn da alles? Was ist denn hier los? Und Fifi-Fo, wie benimmt man sich vor der Königin von Syntra? Und das Problem, was das Kapitel hat, jetzt auch dann gleich im großen Teil, ne, also das ist jetzt die kurze Einführung in das Kapitel, aber wir sagen immer, ne, ja, lest es bitte selbst, weil es gibt so viel Dialog in diesem Kapitel. Also das Kapitel besteht zu 90%, sagen wir mal, aus Dialog, einfach weil die Personen miteinander sprechen und dadurch Informationen übertragen werden. Ist jetzt doof, wenn wir nacherzählen, was die Leute einfach sagen. Ne? Also da können wir, glaube ich, nicht so ins Detail gehen.
Ich habe übrigens einen Kritikpunkt. Und das ist nur was Kleines, weil es auch was total Subjektives ist. Und das ist, glaube ich, mehr was an der Übersetzung.
Ja.
Aber ich mag es nicht, dass die sich alle duzen. Ich glaube, ich fand das im letzten Kapitel noch ganz charmant.
Mhm.
Aber hier, ich weiß nicht, das ist für mich, ich bin da vielleicht auch einfach zu sehr, zu festgefahren, ne, so als alter Mann, alter, grummeliger Mann, aber wenn er dann zu so einer Königin sagt, so hier, du Schätzelein, das geht so nicht. Ach, mir fehlt da so dann irgendwie das ihr und euch, ich weiß es nicht. Ja, man hätte das natürlich auch von Kriege übersetzen lassen können, dann würde er die ganze Zeit sagen, sie, Meister. Aber das wäre jetzt auch nicht besser.
Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, mich stört's nicht. Weil die ja auch alle so eine lange Vergangenheit miteinander haben, ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass sie das erste Mal aufeinandertreffen. Also Geralt und die Königin, die kennen sich ja schon. Die hat ihn ja ganz, ganz bewusst auch ausgewählt. Weißt?
Ja. Aber ist das, stimmt. Ja gut, also ja, okay. Da muss ich ein bisschen zurückrudern. Vielleicht hast du da auch schon recht, dass es einfach ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist. Ich bin des Polnischen auch nicht mächtig. Weil andere Charaktere, die machen ja dann schon so dieses, dass sie sich Euchen und Irzen, wie man das nennt.
Eben, ja.
Dass man dadurch
ein bisschen, auch gerade mal, ja.
Das so als Stilmittel nehmen kann, um bei manchen Leuten zu zeigen, okay, die kennen sich doch noch mal besser als die hier.
Ja, und ich glaube auch einfach die Männer aus Skellige duzen,
glaube ich. Ja gut, die sind, glaube ich, die sind ja so ein bisschen, also bei denen habe ich direkt an Torvala gedacht übrigens.
Ja, das sind Wikinger der Witcher-Welt, ja, das sind die Torvaler, genau so in die Richtung. Die haben auch einen Skalden dabei und ja.
Ja, ist aber ja auch egal, ist nur so eine kleine Anmerkung von mir gewesen. Ich muss mir das nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht ist es ja wirklich als Stilmittel eigentlich ganz gut. Geralt wird jedenfalls gewaschen und angezogen. Der kriegt ganz bestimmte Kleidung und wird dann eben von diesem Kämmerer oder Kastellan wird er dann zur Königin gebracht, beziehungsweise ihm wird auch erklärt, dass er eben an diesem Bankett teilnehmen soll.
Mhm.
Und da wird sich so ein bisschen drum rumgedruckst, warum eigentlich. Also genau, es ist halt klar,
dass die Prinzessin, ja.
Also die Prinzessin Pavetta, die wird halt 15 und soll jetzt vermählt werden.
Mhm. Genau, also die Königin hat jetzt quasi eingeladen, Cintra muss immer von einem Mann regiert werden, Cintra braucht einen König und es bedeutet jetzt quasi, die Pavetta, die Tochter der Königin, also die Prinzessin, die kriegt jetzt hier einen Mann ausgesucht und der wird dann der zukünftige König von Cintra. Ja. So soll das hier ablaufen.
Schön finde ich hier übrigens diese erste Andeutung auf den Igel, weil der Kastellan ja so sagt, ja, hier gibt es schon irgendwie so eine Gestalt, die hier nachts rumspuken soll und die Leute haben schon gesagt, sie sieht irgendwie aus wie ein großer Igel, also Stacheln wie ein Igel und streift nachts durchs Schloss umher und rasselt mit den Ketten, es ächzt und stöhnt in den Zimmern.
Jetzt wissen ja, wir wissen nachher auch, warum es ächzt und stöhnt in den Zimmern, aber ja, der erste Teil ist jetzt dann viel, viel Dialog zwischen Geralt und der Königin, Calante.
Genau, Calante.
Ja. Calante, genau, Königin Calante von Cintra. Dazu muss man sagen, Geralt ist nicht als Geralt da, sondern als Ravix von Vierhorn, als ein Alias. Er wird als Ritter dort vorgestellt, hat eben deshalb die feine Kleidung, sitzt neben der Königin, kann sich mit ihr unterhalten. Sie sagt ihm auch hier, ich habe dich aus einem bestimmten Grund hergeholt. Guck mal hier, ich habe dir sogar ein Schwert versteckt. Es ist dein Schwert. Ne? Mhm. Ich habe dein Schwert hier an den Stuhl anbringen lassen, auf dem du sitzt, weil vielleicht könntest du es brauchen. Und dann wiederkehrendes Motiv einfach auch. Geralt sagt direkt, du, hör mal, ich bin kein Mörder. Ich bin kein Söldner, den du anheuern kannst, um hier jemanden zu ermeucheln.
Ja, die beiden tanzen so ein bisschen, ne?
Sehr, sie tanzen sehr.
Sehr darum geht es so, Geralt dann so, ja, ich glaube, du hast wie viele meinen Beruf verwechselt. Sie ist aber auch echt nicht auf den Kopf gefallen. Sehr schön auch diese unterschiedlichen Arten, wie sie immer beschrieben wird, wie sie lächelt für Geralt.
Ja.
Und es kommt dann wirklich so nach und nach, dass sich herausstellt, dass sie ihm quasi erklärt, dass ihre Tochter mit einem der Männer von Skellige verheiratet werden soll. Also vor allem mit dem einen, es kommt irgendwie nur einer in Frage, glaube ich, der Sohn des Königs, hast du nicht gesehen?
Krach an Kreite ist der mit der verheiratet werden soll, denn wir haben nämlich Aist Tursiach, ich glaube, so spricht man den aus, ich weiß es nicht. Jedenfalls Aist ist, da kommen wir nachher später noch drauf, was er dann ist für die Königin. Aber genau, Krach an Kreite ist der Sohn von Aist und der soll die Prinzessin kriegen, um ein Bündnis zwischen Cintra und Skellige zu schmieden, damit Cintra einfach nicht von Skellige erobert wird, denn die Skelligianer, nenne ich sie jetzt mal, sind ein eroberungsfreudiges Völkchen und die hat man lieber auf ihrer Seite oder auf seiner Seite, damit man da eben nicht, damit es da keine Probleme gibt.
Mhm.
Genau, wir können ja noch ein paar Namen einschmeißen, denn wir haben auch einen Druiden dabei. Den guten Mäussack. Und der ist der ist wichtig. Lustigerweise in den Büchern gar nicht so, aber im Spiel, da kennt man den sehr, weil da begegnet er einem immer wieder, der gute Mäussack. Haben wir den in der Serie, kann ich mich gar nicht mehr
erinnern. Ja, doch.
Ah doch, ist er auch dabei, ne? Weil
ja,
das mit den Brotkrümeln und so, das haben wir auch, ne?
Ja, genau.
In der Serie. Wir haben noch Gockling. Der lustige Tiergeräusche
der
macht.
Der ist geil.
Der ist richtig gut. Und es sind noch ein paar Prinzen da. Und so es geht hauptsächlich um diese Gesandtschaft aus Skellige, aber wir haben noch einen Baron dabei und einen Fürsten und die eben so ein bisschen ihre Prinzen dabei haben und sich denken, Mensch, wir können ja auch hier sein, vielleicht kriegen wir die Prinzessin ab, aber eigentlich steht schon fest, Calante will, dass Krach an Kreite und Pavetta sich vermählen und damit das Bündnis zwischen Skellige und Cintra geschmiedet wird. Mhm. Darum geht's ihr. Das will sie
ja erreichen. Und Geralt soll halt auch sicherstellen, dass das passiert.
So. Genau, das ist sein Auftrag. Er soll sicherstellen, dass das Bündnis zustande kommt.
Das ist dann so ein bisschen die, was von der Vorsehung, die Sprache, so, und dass sie halt, ja, Geralt sagt dann halt auch nur so, dass die Vorsehung nicht aufgehalten werden kann. Mhm. Es ist ja so ein bisschen schwammig, also Vorsehung ist ja so, ja, hat schon was von Schicksal quasi, ne?
Schon, ja, ja.
Und ich finde dann aber auch sehr gut, wie die so, ja, von einem Schwert nicht, aber von einem Hexer mit Schwert, der es schwingt, so in die Richtung.
Ja. Man hört so dann schon die ganze Zeit heraus, Geralt ist eigentlich dafür da, wie wir gesagt haben, er soll zustande bringen, dass dieses Bündnis geschmiedet wird und Calante hat Angst, dass hier irgendwie irgendwas passiert und dass Geralt dann bitte einspringen soll und dieses Problem, was auftreten könnte, am besten mit dem Schwert einfach köpft und dann sind alle fröhlich und können feiern. Ne? Ja. Also sie verlangt mehr oder weniger, Geralt soll jemanden umbringen, Geralt weiß noch nicht ganz wen. Ja.
Es ist halt so ein bisschen so, ja, sie hat einfach mal hier jemanden reingeholt, um da ganz sicher zu sein, mehr oder weniger. Mhm,
genau. Also, na, nee. Also dann klingt es so, als würde Calante irgendwie, also sie weiß, dass Probleme auftreten werden. Sie weiß, dass Igel vom Erlenwald aufkreuzen wird.
Ja, stimmt. Sie weiß das zu dem Zeitpunkt ja schon. Sie hat ja eigentlich, also sie ist ja mehr so hier. Ja, stimmt. Sie weiß das ja eh alles, ne?
Sie hat Vorbereitungen getroffen, nachher auch der Glockenschlag und so. Das zeigt ja einfach, dass sie Vorbereitungen getroffen hat.
Ach ja, sie war das ja. Ja.
Ich war echt doof. Geralt sagt ja nachher zu ihr: Oh Mensch, da hat sich wohl jemand im Glockenturm geirrt, nicht wahr, Calante? So, weißt du? Also, sie hat einfach Vorkehrungen getroffen und Geralt ist eine davon. Ja.
Ach, jetzt fühle ich mich gerade wie du sonst. Das ist echt schön.
Aber ja. So geht der Abend die dahin.
Bitch, ey.
Nein, Calante ist toll. Nichts gegen Calante.
Ja, schon, nee, die ist super. Aber ich hab das echt so ein bisschen so abgespeichert unter, ja Mensch, da hat sich halt jemand beim Glockenturm vertan. Wie fieserig.
Nee, natürlich, das war völlige Absicht, damit er vorher den Helm abnimmt.
Oh.
Und sich eben noch nicht zurückverwandelt hat.
Hörst du das? Hörst du das?
Was denn?
Das ist das Geräusch hunderter Hobbits, die sich gerade gegen die Stirn geklatscht haben, als ich das gesagt habe.
Weil sie erschrocken sind, dass du es nicht gemerkt hast oder weil sie es selbst gemerkt haben?
Nee, weil sie sich denken, ist der dumm.
Ach, okay, ja. Ja, genau. Wir können ja jetzt quasi mal Prä-Igel, ja, bevor der Igel auftritt.
Ja, so ein Prä-Igel und Post-Igel, ja.
Genau, also so Prä-Igel ist jetzt einfach, es ist ein Festmahl, alle sitzen dort, unterhalten sich, es wird Dudelsack gespielt, es werden lustige Tiergeräusche nachgemacht von Gocklingen, den wir sehr mögen. Calante und Geralt unterhalten
sich. Den mag ich in seiner Vorstellung auch schon total gerne.
Ja, der ist super,
also warum ist der eigentlich da? Der ist auch nur da, weil er witzig ist, oder?
Ich glaube, der kann einfach richtig gut Geschichten erzählen.
Also der hat ja nicht wirklich Lust auf die Prinzessin, sondern der ist mehr so, ja Mensch, ich spiele da mal so ein bisschen, mache ein bisschen meine Show, lass es mir hier gut gehen, ess was Feines und mach ein paar Tiere nach und alle freuen sich.
Ich glaube, der ist einfach ein guter Partygast.
Ja, großartiger Typ. Also ich würde den auch einladen.
Ja. Koko! Meine Ziege von der Live-Folge.
Ja. Das war geil.
War auch Gockling.
Ja.
Ja, genau.
Das habe ich nicht durchdacht.
Geralt sitzt bei Calante, bekommt ihren Wunsch geäußert und macht ihm eben auch Angebote, ihn gut zu bezahlen. Und es ist ein guter Schlagabtausch zwischen den beiden, so auf Augenhöhe. Mhm. Aber Calante lässt auch immer wieder durchblicken, du, es ist schön, dass du eine Meinung hast, aber ich bin eine Königin.
Ja.
Wenn ich will, dass was passiert,
schön,
dann passiert es.
Ich finde so ein bisschen belehrt mal an einem Punkt, so von wegen, er sollte aufpassen, wie er so mit Königin redet, weil die machen halt doch am Ende das, was sie wollen. Ne?
Mhm, genau. Also sie ist eine starke, starke Frau. Also das ist wirklich, wirklich cool. Ich mag sie sehr.
Ja, sie ist schon sehr cool.
So. Also
das war auch eben mehr so ein, ne, so die,
klar.
Das war so ein anerkennendes,
ja.
Ein Ausdruck der Anerkennung.
Auch hier, ich möchte kurz zitieren, wo wir gerade bei Gockling waren. Prag, gar Prag, brüllte Gockling plötzlich los und bekam einen donnernden Applaus für die Nachahmung eines weiteren Tieres. Das ist toll.
Ja, Lieblingsstelle.
Ja, Lieblingsstelle, ja. Ja, aber lass uns über den Igel im Raum sprechen. Weil
der Igel im Raum, ja, der kommt dann dazu, ne?
Genau, also es ist eine super Party und alle denken sich, oh cool, Pavetta tritt dann ja auch auf, ne? Ein bisschen schüchtern, blickt gen Boden, redet nicht, setzt sich dann eben einfach dazu, ist auf merkwürdige Art und Weise wunderschön anzusehen. Und ich weiß gar nicht, fängt es da schon an, dass Geralt und Moissac ein merkwürdiges Gefühl haben?
Ja, so langsam. Aber vor allem möchte ich noch anmerken übrigens, wir haben eine Stelle, wo Geralt sie darüber belehrt, also nicht belehrt, aber ihr so erzählt, was Könige so von ihm belangen. Und da musste ich sehr schmunzeln. Geralt sagt nämlich einmal auch, vorigen Winter hat der weniger gnädige Fürst Robarik versucht, mich für die Suche nach einem hübschen Mädchen anzustellen, das seine ordinäre Buhlerei satt hatte und von einem Ball floh, wobei es einen Schuh verlor.
Ja, natürlich, sehr gut.
Ich mag also, diese Anspielungen auf
das,
die
Märchen. Das kann er schon gut, immer. Ne? Wenn er seine Geschichten da erzählt, das kann er schon echt gut.
Ja.
Einfach sowas immer nochmal mit reinzubauen und so, finde ich auch toll.
Allerdings. Die Frage des Preises, nur um auf den Titel nochmal einzugehen, bevor wir jetzt zum Igel im Raum kommen, wird ja auch des Öfteren quasi direkt beschrieben. Das ist ja so ein bisschen, Calante stellt ja klar, so für Königinnen wie sie gibt es halt, es ist alles nur eine Frage des Preises, weil entweder die Leute wollen ihr gehorchen oder sie kauft sie.
Ja. Genau.
Und ja, und das ist die Frage des Preises, ist ja nun mal auch die, ja, ist nicht umsonst die Überschrift des Kapitels. Hat er sich schon was bei gedacht?
Könnte man meinen, ne? Hat er sich was bei gedacht, ja. Aber, ja, wollen wir Auftritt Igel sagen?
Ja, nachdem die Prinzessin dann da ist, die übrigens von allen sehr, also, die wird ja wirklich angestarrt.
Mhm. Also, die scheint hübsch zu sein und auch eine Aura um sich zu haben, ne? Also man merkt auch, dass sie Calantes Tochter ist, weil Calante an sich einfach auch eine schöne Frau zu sein scheint. Ja, Pavetta tritt auf, dann, die sind da, dieses Festessen und dann, ja, Tür geht auf. Festessen
finde ich übrigens, also lest es selbst, aber ich finde es sehr schön beschrieben, auch wie der junge Wikinger oder der Königssohn dann quasi da anfängt mit seinem Fleisch. Knochen in die Soße zu tunken und eine Karte auf den Tisch zu malen, um von seiner letzten Schlacht zu erzählen. Das hat viele so kleine, schöne Elemente eines so mittelalterlichen Fantasy-Fests, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. So wie wenn wir Hobbits zusammensitzen.
Und man könnte auch so ein bisschen so moderne Rollenbilder auch reinbringen, ne? Natürlich sitzen da diese sehr, sehr männlichen Männer an den Tischen und malen Karten auf und reden über Schlachten und machen Tiergeräusche, aber die mächtigste Person ist einfach die Königin, die an ihrem Thron sitzt und über Leben und Tod entscheiden kann, ja? Wie wir dann eben auch sehen, ne? Also es ist natürlich auch irgendwie schön, starke Frauenbilder da irgendwie zu haben und so klassische Männerbilder, aber dann trotzdem die Frau, die Königin ist dann trotzdem einfach die alle Fäden in der Hand hält.
Aber was ist Macht? Hat die Königin die Macht, weil sie den Befehl gibt? Oder der Wachmann die Macht, der ihn ausführt?
Hashtag
Macht,
Dieb.
Es macht nicht nur einen Schatten an der Wand und ein sehr kleiner Igel kann einen großen Schatten werfen.
Du magst, es Hashtag macht nicht nur Game einfach eine 8 mit einem M davor. Ja. Es ergibt keinen Sinn, aber ist mir gerade so in den Kopf gekommen.
Ja. Auf jeden Fall, das war meine Eis- und Feuer-Anspielung für heute.
Achso, habe ich nicht verstanden, aber alles gut.
Wie hast du hast die Serie doch gesehen. Das war eine der coolen Szenen, das in den ersten Staffeln, bevor sie die Serie umgebracht haben.
Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, ist lang her.
Das ist wie Varys dann zu Tyrion, so von wegen so, ja, hier, Macht liegt da, wo die Menschen glauben, dass sie liegt und sie ist ein Schatten an der Wand und ein kleiner Mann kann einen sehr großen Schatten werfen. Und Tyrion denkt sich so, oh, der Bauch pinselt mich ganz schön.
Ja. Okay, so, Auftritt Igel. Das Festessen läuft, alle sind richtig gut drauf, die Tür geht auf und jemand Fremdes tritt hinein. In einer merkwürdigen Rüstung, zeigt sein Gesicht nicht und er tritt schnurstracks vor die Königin. Ein Ritter stellt sich als Igel vom Erlenwald vor und alle sind ein bisschen erzürnt, dass da einfach einer reinkommt und so die Party pupt.
Also man weiß ja, warum er sich der Igel nennt, ne? Aber es ist natürlich auch so ein bisschen so eine, welches Tier willst du sein? Nach welchem, wie sollen die Feinde deines Reiches dich kennenlernen?
Der Bär!
Oder der Löwe?
Oh, der Wolf könnte ich sein.
Nein, ich möchte der Igel sein.
Ich bin der Igel.
Hast du jetzt richtig überlegt? Ja, die sind stachelig und rollen sich schnell zusammen, wenn es Ärger gibt.
Das kann ich auch gucken.
Hör auf, dich wieder zusammenzurollen, Sohn.
Sohn, hör auf mit dieser Rolle.
Halt mich doch auf, du kommst hier an mich ran, weil ich zusammengerollt bin.
Aber Vater, ich möchte dein Igel sein. Und irgendwann haben die beiden dann so einen Moment: Mein Sohn, wenn du ein Igel sein möchtest, dann sei ein Igel. Komm her. Und dann, ja. Okay. Kurz abgeschwiffen. Aber der Auftritt von Duni, wie er eigentlich heißt, aber hier nur der Igel genannt wird, der Igel vom Erlenwald, ist natürlich ein ziemlich, ja, mächtiger Auftritt. Er lässt jetzt nicht irgendwie direkt die Hose runter und kackt Kalante vor den Thron, könnte man meinen, aber mit Worten schon so ein bisschen.
Steckt ein paar Zahnstocher in den Haufen und sagt, seht, mein Sohn.
Mein Sohn wohnt nun hier.
Der Igel wohnt nun hier.
Ja, schön. Also alles, was jetzt passiert, ne, wieder auf vielen Seiten, viele Worte, viel Gerede, viel Schlagabtausch. Aber im Endeffekt geht es darum, dass der Herr Igel vom Erlenwald sagt, liebe Kalante, ich bin hier, um mir deine Tochter zu holen, denn die wurde mir versprochen.
Genau.
Die gehört also, jetzt mir.
Was ich sehr cool finde, ist diese Reaktionen auch der anderen, unter anderem auch diesem Älteren aus Skellige, der ja dann hinterher mit Kalante anbandelt. Der scheint ja auch ein sehr ehrenvoller Mann zu sein und der ist ja dann auch direkt so, als sie dann so ein bisschen so, also Kalante ist halt, also der Igel erzählt seine Geschichte, ne, so hier, ich habe vor vielen, vielen Jahren eurem Mann das Leben gerettet und er versprach mir das Geschenk der, oder ich verlangte, oder er bot mir an, das Geschenk der Überraschung. Das ist ja quasi so ein, ich finde das Konzept übrigens total cool, das ist ja quasi sowas so von wegen, ja, du schuldest mir einfach nur das, was du als nächstes unverhofft vorfindest, wenn du nach Hause kommst. Mhm. Das kann dann irgendwie sein, so von wegen, ach guck mal, unsere Nachbarn hat uns einen Sack Eier geschenkt oder eine Packung Kartoffeln, umgekehrt, meine ich. Sack Kartoffeln oder ein paar Karton Eier. Es kann aber auch sowas sein wie, Schatz, ich bin schwanger. Ja, zu dem Kind habe ich eine schlechte Nachricht.
Genau. Also
das gehört uns nicht.
Dieses Geschenk kann ja auf zwei Arten passieren. Das wird ja auch erklärt. Zum einen, irgendwie kann man sagen, ja, das, was du als erstes vorfindest oder wenn du nach Hause kommst, das kann irgendwie sein, dass einem die Tochter in die Arme läuft oder dass einem der Hund entgegenläuft oder man den Liebhaber seiner Frau beim Abhauen erwischt. Das sind dann Sachen, die einem zuerst begegnen, wenn man nach Hause kommt. Oder eben, wie es jetzt hier der Fall war, das, was du zurückgelassen hast, aber nicht erwartest. So wird es, glaube ich, ich habe kurz Brainfart. So wird es formuliert, glaube ich, ne? Das, was du zurückgelassen hast, aber nicht erwartest oder so. Jedenfalls, womit du nicht rechnest, dass es da ist, wenn du wieder zurückkommst. Und das kann dann in dem Fall einfach mal auch ein Kind sein, ne? Denn der gute König konnte nicht bis 9 zählen, sagt die gute Kalante ja. Finde ich sehr schön. Und als er dann eben zurückkam, war es seine Tochter, also die schwangere Frau. Und damit war das quasi das, was er dem Igel versprochen hat.
Ja, und sie drückt sich da ja so ein bisschen drum. Aber im Endeffekt muss sie zugestehen, dass das schon stimmt. Und auch so Leute wie Aist, also dieser ältere Skellinger, also ich glaube, so alt ist der jetzt nicht, aber halt älter als der Junge, den er begleitet. Der ist dann halt so, ja, sowas muss man schon ehren. Also das ist schon wichtig, ne? Das ist so ein bisschen, ich meine, wir wissen es ja, wir kennen das ja noch aus dem Herrn der Ringe, Worte, Versprechen und Eide sind Macht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber was ist Macht dran, ey?
Genau. Ich finde dann auch sehr schön, ne, Kalante versucht sich da ja immer wieder rauszureden. Sie wirft dem Igel ja auch vor, oh, hast du meinem sterbenden Mann irgendwelche Versprechen abgerungen, bevor du ihn gerettet hast? Und Igel sagt, nein. Ich habe ihn gerettet und der König bestand darauf, mir etwas zu geben. Und dann lief es eben auf diese Überraschung hin, ne? Also die, wie wird es genannt? Gesetz der Überraschung? Nee, Geschenk der Überraschung.
Geschenk der Überraschung, oder? Ja.
Gesetz der Überraschung ist es, genau. Achso, also Geschenk eben nach dem Gesetz der Überraschung. Und der König gesteht es auf dem Todesbett. Also der König wird von der Pest dahin gerafft und erzählt seiner Frau, also Kalante, dann eben auf dem Sterbebett davon, dass er mehr oder weniger das Kind verhökert hat. Doof, ja.
Doof, ja.
Kalante wusste
während also ganzen, davon. Während des ganzen Schlagabtauschs da, haben übrigens Geralt und Moistak so ein bisschen, die sind so ein bisschen, irgendwas ist hier komisch.
Die haben ein flaues Gefühl im Magen, ne? Die blicken sich immer mal wieder an und Moistak lässt die Krümel vor Geralt umhertanzen und malt Runen auf den Tisch, die Geralt lesen kann.
Das ist ziemlich cool übrigens.
Ist ein Power-Move.
Würde bei mir nicht klappen, denn ich hinterlasse keine Krümel.
Nee, denn du hakst Kiefer aus und verschlingst mit einem Happen.
Ein großer Hubs. Nein, das tue ich nicht. Ich habe es dir bewiesen auf dem Happening.
Ja.
Auf dem Zeugentag.
So ist es.
Ja, aber das ist halt, das ist wichtig, weil da entfesselt sich dann später noch ganz schön was.
Im wahrsten Sinne, ja. Ja. Es geht eben darum, ich bin hier, ich möchte deine Tochter mitnehmen. Wäre das nicht schön? Die wurde mir versprochen. Löse das Versprechen ein und alle sind glücklich. Ja. Aber Kalanta hat da natürlich keinen Bock drauf.
Ja, und dann ist aber auch noch ein Ass im Ärmel da. Denn das Wichtige ist wohl, also wie das, die Tochter muss da irgendwie noch zustimmen.
Genau, also dieses Kind, das Kind der Überraschung nennen wir es jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Formulierung im Buch ist. Aber eben nach dem Gesetz der Überraschung muss dieses Kind, diese Tochter, die da verschenkt wird oder mit der bezahlt wird, muss zustimmen, dass sie mit dem, der dieses Überraschungsgesetz quasi einlösen möchte, muss zustimmen, dass sie mit ihm gehen will. Also sagt Kalante, du, mein Herr Igel, nimm doch mal den Helm ab und dann kann meine wunderbare, zauberhafte Pavetta selbst entscheiden, ob sie mit dir gehen möchte oder nicht. Ja.
Ja.
Davor.
Es ist Kogokling, der das, glaube ich, erklärt, oder? Mit dem, dass sie das da sagen muss, also dass das Kind zustimmen muss. War das nicht so?
Kann sein, ja. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Kammerspiel, es ist viel Dialog. Wer da jetzt genau irgendwie was sagt, kriege ich jetzt leider auch nicht mehr.
Selbst.
Lest es selbst.
Ich möchte nur noch auch hier, ich liebe das einfach so, dieses, Gogokling dann erzählt, so denkt auch an Civilena, die mit Hilfe des Gnoms Rumpelstilt Königin von Medina wurde und ihn dafür ihr erstes Kind versprach.
Ja, großartig.
Ja, aber er erzählt halt vor allem deswegen diese Geschichte, weil sie hat halt das auch nicht dran gehalten, ne? So wie Kalante das jetzt überlegt. Und die sind dann halt kurz darauf gestorben. Also es ist keine gute Idee.
Eben. Igel oder Duni sagt eben auch noch, ja, also Kalante sagt ja zu ihm, was fällt dir überhaupt ein? Du bist ein Ritter, trittst vor deine Königin und setzt nicht mal den Helm ab. Und Igel sagt darauf, ja, wenn Mitternacht ist, dann kann ich den Helm absetzen, super gern, aber mein ritterlicher Schwur verbietet mir, dass ich ihn vorher absetze. Und dann
ja, vor allem hat Kalante versucht ja immer noch so den nächsten Trick, ne?
Genau, ja.
Es ist ja dieses, also sie gesteht ja dann irgendwann ein Jahr, gut, das gab's alles und das stimmt alles und ich bin auch eine Königin und jetzt muss darüber morgen der Rat entscheiden. Und sie stellt dann so ein bisschen Raum, dass man das hier da ganz schön als Beleidigung auffassen könnte. Und jetzt könnte hier ja irgendwie so ein unbekannter Ritter auch mal sich zu Wort melden, ne, quasi.
Mhm, ja.
Und Geralt steht auch auf und der Igel, also Duni versteht das auch direkt so nach dem Motto, ja, ich nehme deine Herausforderung an, ne? Und Geralt ist so, ich hab dich überhaupt nicht herausgefordert.
Kann dann ganz ruhig.
So, Geralt! Vergisst dann sogar, ihn richtig anzusprechen.
Ja, ja.
Ja, das ist doch, also Geralt ist halt auch irgendwie immer cool.
Ja, super cool. Aber dann schlägt es offenbar 12, ne? Also der Glockenturm läutet, es wurde genug Zeit geschunden, Duni kann seinen Helm absetzen.
Ganz kurz nur.
Ja.
Geralt ist übrigens der, der das sagt, mit dem, dass sie da selber zustimmen muss.
Ah, okay. Dann ist es, ja, Geralt ist halt auch einfach klug, ne? Der kennt sich aus mit solchen Vorherbestimmungen. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, was Moissac nämlich sagt zu der ganzen Sache mit dem Kind der Überraschung. Und ich weiß immer, ich habe leider vergessen, wie das hier genannt wird. Ist ja auch egal. Kind der Vorhersehung, glaube ich. Kann das sein? Kind der Vorhersehung.
Kann sein.
Ich glaube, ja. Jedenfalls, es schlägt 12. Duni ist jetzt quasi erlaubt, seinen Helm abzusetzen und er entblößt sein Igelgesicht. Ja, der hat eine lange Schnauze, der hat Stacheln auf dem Kopf, der hat ein Fell im Gesicht, hat Knopfaugen an der Seite, der sieht halt einfach aus wie ein Igel.
Mhm.
In der Rüstung. Und alle sind so.
Ja, aber er macht dann, er Mic Drop dann erstmal vor Kalante noch, ne? Also, weil er sagt dann so, ja, hier, so sehe ich aus. Und genau das hast du auch gewusst, Kalante. Denn dein Mann muss beschrieben haben, wem er sein Leben verdankt. Und sie hat sich gut vorbereitet. Du wolltest diesen Attentäter auf mich hetzen.
Mhm.
Also hier, oder die anderen, den Hexer im Petto hattest du auch. Du wolltest mich hier demütigen und betrügen, aber du hast dich nur selber gedemütigt. Und dann ist erstmal große Überraschung, weil sie steht dann auf und ist hier so von wegen, ja, hier, Pavetta, du siehst, was für ein Wesen das ist. Sag ja und du wirst Beute dieses Ungeheuers, sag nein und du wirst sie nie mehr zu Gesicht bekommen. Mhm. Und es ist dann immer wieder, dann ist halt nochmal stärker von dieser Kraft die Rede, die ganze Zeit schon so ein bisschen
es brodelt.
Sich im Raum, ja, und dann wird es immer deutlicher, die Krümel formen sich zu dem Wort Vorsicht für Geralt.
Ja, mhm, ja.
Und Calente verlangt nochmal ein paar Wetter, antworte, willst du mit diesem Geschöpf gehen? Und Pavetta hebt den Kopf und sagt, ja.
Ja, sie will. Sie will mit Duni gehen. Und alle sind so schon wieder, what? Geht ja mal gar nicht. Ja. Wir müssen unbedingt noch, also man kann es ja jetzt schon auch dann auflösen, diese Sache mit dem Turmschlag, ne? Also Duni muss sich ja dran halten, weil er hat gesagt, wenn es 12 schlägt, dann kann ich meinen Helm absetzen. Und er wird von Calante aufgefordert, als die Turmuhr dann 12 schlägt. Und Calante weiß natürlich, dass er ein Igelgesicht hat. Und dieser böse Zufall, wie Geralt nachher ja dann auch sagt, Mensch, da kann sich ja mal jemand in der Turmuhr geirrt haben, nicht wahr, Calante? Ist natürlich alles ein ausgeklügelter Plan, um jetzt Pavetta zu zeigen, nee, mit dem willst du nicht gehen, der ist ein Igelgesicht. Mhm. Den willst du doch bestimmt gar nicht. Geh nicht mit so einem Monster. Ja. Denn dazu muss man sagen, Duni, also der Igel vom Erlenwald, würde sich nach 12 Uhr, also wenn die Turmuhr 12 schlägt, verwandelt er sich in einen Menschen zurück, bis die Sonne aufgeht, also bis zum Morgengrauen. Und dann ist er tagsüber eben die ganze Zeit der Igelmann.
Auch blöd.
Auch blöd, ja.
Aber ist der als Igel richtig, richtig schnell und läuft die ganze Zeit durch Ringe?
Ja, aber der rollt sich dann immer und macht.
Ist der dann der Herr der Ringe?
Boah, okay.
Aber ich mach heute richtig den Ramon irgendwie. Ja. Ich hab keine Ahnung und red nur dumm daher.
Du bist jetzt Sonic into Herr der Ringe, ey.
Ja.
Jesus. Wie du richtig sagst, Pavetta sagt, yo, ich will mit Igel gehen. Den finde ich dufte.
Ja.
Ich hab Bock auf den.
Und alle so, what?
Nö, das wollen wir nicht.
Ja, vor allem also auch Krach an Kreide springt halt auf. Was? Was soll das? Was ist denn hier? Was ist denn hier los?
Was ist denn hier los? Ja.
Ihre weiße Hand und seine Hand. Die Prinzessin mit diesem stacheligen Stinktier, mit diesem Schweinerüssel.
Mhm.
Also, die sind wirklich sehr, ja, die sind sehr unerpicht über Igels Antwort. So, ja, hier, dann kommt jetzt mit, ne, leg deine Hand in meine und
dann gehen wir.
Dann gehen wir.
Die Sache ist ja damit jetzt besiegelt, denn das Kind der Vorsehung hat gesagt, jo, ich hätte dich voll gern und nimm mich mit und dann brennen wir durch und alles ist schön. Wichtig auch noch, er sagt ja auch gar nicht, er will Syndra gar nicht haben, er will nicht König werden, er will einfach nur Pavetta. Ne? Also ja. Das ist ja auch so eine Sache, die Calante ihm vorwirft, kommst du hier rein, willst die Prinzessin haben, um das Königreich zu beherrschen, aber da sagt Duni dann eben auch, nope, ich hab's nicht so mit Herrscherei, ich will das gar nicht, am Ende will ich irgendwie noch den ganzen Kontinent erobern, das ist ja mal richtiger Quatsch, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja, mag er nicht. Also will er auch nicht den Königsstuhl, sondern nur seine wunderbare Pavetta, ja. Und dann shit hits the fan, wie man in Frankreich sagt, geht's richtig los.
Wie man in Frankreich sagt. Du bist so ein Dulli, ey. Ja, das sagt man überhaupt nicht. Da sagt man, oh, shit hit the fan.
Shit the fan.
Shit hit the fan, ja.
Shit the fan, sagt man da, genau.
Ja, also weil genau, also die Leute stehen auf, der andere Ritter reinfahren, ist auch so hier, werft ihn den Hunden vor, Calante ruft die Wachen.
Ja.
Und dann geht's auf einmal alles los. Die sind aber auch, also Gogling ist pro Igel, oder? Habe ich schon richtig gelesen, ne?
Natürlich, also da, das ist jetzt nicht einfach, dass alle auf den Igel losgehen, sondern die merken ja jetzt auch, ey, das kannst du nicht bringen, ne? Also der ist absolut im Recht. Das, was da passiert, du kannst ihn jetzt nicht umbringen, weil dann ziehst du den Zorn aller Götter auf uns. Du kannst da jetzt nicht so einen Scheiß machen, weil doof. Weil richtig,
also im Grunde kann man sagen, der eine Satz beschreibt es sehr gut. Alle sprangen auf, ohne recht zu wissen, was sie tun sollten.
Ja, das trifft es wirklich gut, ja. Ist eine sehr undurchsichtige Situation da gerade, aber alle wissen, hier darf jetzt nicht das passieren, was Calante vorhat, weil dann sind wir irgendwie alle verdammt.
Ja. Duni wird sogar einmal von dem reinfahren, angegriffen und der schafft es mit einem Schwert, eine Stelle der Rüstung zu erwischen, wo er durchdringen kann. Mhm. Und der hätte ihn wahrscheinlich auch sogar umgebracht, wenn nicht jemand gewesen wäre. Superman, Geralt, also als Superman quasi, verstehst du?
Ja, verstehe ich. Ja.
Springt da auf den Tisch, rennt über den Tisch, macht alles kaputt dabei, und springt dem in den Weg und hält ihn davon ab, den armen Igel umzubringen. Zwischendurch brüllt Aist Tursiach mal, das schickt sich nicht, was ich auch sehr geil finde. Bei
sowas. Alles prügelt sich, das schickt sich nicht. Höret auf. Ja, dieses Gefühl, ne, also Moissac geht der Arsch ziemlich auf Grundeis, weil da brodelt's immer mehr und es brodelt immer mehr. Und als dann Duni auch noch verletzt wird, ruft Pavetta nach Duni und dann bricht es los.
Ja.
Tische erheben sich, da finde ich auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das ist mit diesem, dass er sich auch irgendwie einen Tisch schnappt und dann ein Bein abreißt vom Tisch, um damit dann auf Leute einzuprügeln.
Ich glaube, das ist auch Aist, den stimmt, mag kann, ich sehr.
Ja, ja, stimmt, das ist Aist.
Aist ist, ja. Aist ist großartig. Ja, aber genau, hier geht es jetzt richtig los, man könnte sagen, Next Level Chitit de Fond kommt als nächstes.
Ja.
Denn Pavetta haut einmal richtig einen raus.
Ja, sie schreit und lässt eine Kraft los, die hier noch nicht näher beschrieben wird. Offenbar hat sie magische Fähigkeiten. Wir erfahren nachher auch, dass das in der Familie liegt. Kalante wurde da übersprungen. Aber Pavetta hat offensichtlich magische Kräfte und hat die jetzt hier, als Duni in Gefahr ist und droht zu sterben, schreit sie und lässt ihre Kraft los und ja, Gegenstände erheben sich in die Luft und fliegen als Geschosse durch die Luft und treffen Leute, verletzen Leute. Und dann ist es an Moissac und Geralt, irgendwas zu unternehmen.
Ja.
Moissac ist ein Druide, der verfügt auch über Magie, der hat natürlich erkannt, was hier los ist. Und
Moissac mag ich auch sehr. In dem
der ist schon cool, ja, den kann man
also mögen. Der und Aist und Kalante und, ja, und Duni und hier Gogokkel und das sind schon so, also ich habe wenige Lieblingscharaktere in dem Kapitel. Aber die gehören mit Geralt echt dazu.
Ja. Ja, sind, also wie gesagt, es sind auch einfach wirklich, wirklich wichtige Figuren unter diesen Personen, die da gerade anwesend sind. Also es ist schon auch ein Who is Who der Witcher-Geschichte und die weittragende Ereignisse mit sich bringen. Und da kann man jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen, weil das einfach eiskalte Spoiler werden. Wenn man Serie geguckt hat und auch die Spiele gespielt hat, da wird ein bisschen einfacher und leichtsinniger mit diesen Geheimnissen auch umgegangen. Da weiß man dann alles schon, aber wenn man nur die Buchreihe jetzt liest und keinen Hintergrundwissen hat, dann lasst euch das nicht verderben. Mhm. Lest die Bücher und entdeckt das so nach und nach, ja.
Ja.
Ja, Moissac und Geralt machen sich daran, diese Kraft zu bannen. Moissac hat so ein, ich weiß gar nicht mehr, was ist das für ein Gehölz, aber er hat so eine Rute dabei, offensichtlich was Magisches. Und Geralt und er machen dann gemeinsame Arbeit, stürzen sich auf Pavetta. Um die ist so eine grüne, was, wie wird das beschrieben? So eine grüne Blase, so eine grüne. So ein,
ja, also auch so Blitze, die da durchzucken.
Ja.
Das ist übrigens ein Weißdornzweigstab.
Ah ja. Weißdornstab.
Drachenherzkern. Geschmeidig, 7,5 Zoll. Im Moment, falsches Franchise.
Ey, das kenne ich.
Nice.
Geralt und Moissac gelingt es dann mit einer letzten Anstrengung, diese grüne Kuppel um Pavetta zu zerschlagen. Der Zauber ist gebrochen, alles fällt wieder zu Boden, es kehrt wieder Ruhe ein in dieses Chaos. Pavetta stürzt auf den Boden. Ja, und damit ist dann quasi dieses Chaos wieder gebannt. Ne? Also Moissac und Geralt gelingt es, diese Kraft einfach wieder zu bannen, die Pavetta da mehr oder weniger unfreiwillig losgelassen hat.
Mhm.
Ja, alle sind dann so, uiuiui, das war jetzt ganz schön wild.
uiuiui.
Ja.
Ja, ganz kurz auch schön natürlich, wie Aist Kalante beschützt, ne?
Mhm. Wichtig, ne? Kalante kommt dann natürlich auch an den Punkt, wo sie sagen muss, ja, okay, gut. Offensichtlich kann ich da jetzt nichts mehr gegen machen. Ja.
Ja, aber Kalante ist vor allem auch so ein bisschen in Aist Tursiachs Armen und die küssen sich.
Ja. Kalante und Aist sitzen auf dem Baum. Ja.
Wie geht's weiter?
K-U-S-S-E-N sich. Weil die knutschen. Die sind verliebt. Max.
Ja, und dann dachte ich noch so, die Leute schauen her und dann so, ach, sollen sie doch.
Sollen sie doch.
Ja, genau das, Max. Sollen sie doch.
Denn damit hat Geralt seinen Einsatz oder seinen Auftrag ja erfüllt, indem sich jetzt Aist und Kalante knutschen, ist ja dass diese Verbindung zwischen Skellige und Syndra natürlich geschmiedet.
Ja, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Ich möchte übrigens, also ich habe zwei Lieblingsstellen.
Okay.
Übrigens. Lieblingsstelle Nummer 1 ist nicht ganz ernst zu nehmen. Die ist nämlich eine Joker-Stelle.
Okay.
Immer wenn Calante lächelt.
Ja, ist großartig.
Das ist schon sehr cool, weil diese 1000 Arten zu lächeln da beschrieben sind. Und dann ja auch am Ende, wenn so ihre Tochter zufrieden ist, dann ist so ein bisschen, dann sagt Gerrit, das ist das erste Lächeln, wo ihr das Gefühl hat, das ist ehrlich.
Genau, dieses erste ehrliche Lächeln von ihr. Ja, ja. Großartig. Ja, mag ich.
Ja. Und
ja.
Ja, und was ich halt auch schön finde, ist, als sich dann so ein bisschen das Chaos lichtet, heißt es halt, ein Arzt, schrie Windhelm von Atrim mit dünner Stimme über Rheinfahnen gebeugt. Wasser, rief einer von den Brüdern aus Strept-Lehntenhuck, der mit dem eigenen Rock die Glut in einem Gobelinen erstickte. Wasser, schnell! Und Bier, krächzte Gocklockling. Das ist wundervoll.
Ah, der ist großartig. Der ist wirklich, wirklich gut. Ja, wir lösen jetzt einfach mal dieses ganze Ding auf, ne? Also dieses ganze Gewirr, was da sich gebildet hat. Zum einen, wie gerade schon gesagt, Calante und Aist aus Skellige, von Skellige, sagen sich, Mensch, offenbar mögen wir uns ein bisschen und wir werden heiraten.
Ganz kurz,
ja?
Weil das direkt daran kommt. Moi sagt, lässt hier ja schon so ein bisschen die Bombe platzen, dass die Prinzessin nicht mehr so ganz unschuldig ist, ne?
Ja. Maybe.
Weil eine Unberührte kann ihre Kraft ja wohl nicht gebrauchen. Und naja, das war ja wohl doch ein bisschen Kraftnutzung. Woraufhin Geralt auch nur so sagt, so zum Teufel mit ihrer Unschuld, woher hat sie das überhaupt? Aber das hat aufgeklärt, was du eben schon sagtest, ne, dass das wohl einfach Generationen übersprungen hat. Und dass ihre Großtante schon mit einer Bewegung der Augenbraue die Zugbrücke hatte hochgehen lassen können.
Genau. Und ich glaube, in dem Zuge sagt Mois sagt ja auch, dass Geralt auch ein Kind der Vorhersehung ist. Ist das an der Stelle, glaube ich?
Ich glaube noch nicht. Aber ja, genau, also Geralt ist das ja auch quasi, ne?
Was aber in anderen Büchern dann wieder zurückgenommen wird. Also das ist, glaube ich, so eine erste Idee von ihm, wie er Geralt geschrieben hat.
Ah, okay.
Aber Geralt ist kein Kind nach dem Gesetz der Überraschung. Das wird irgendwie später mal dann gesagt, ah, Moisak hat sich geirrt, weil Geralts Eltern spielen noch eine Rolle.
Ja, okay. Ich finde aber, ich fand das eigentlich ganz charmant. Mhm. Aber gut. Dann nicht. Dann halt nicht.
Also das wurde jetzt nicht irgendwie geretconnt irgendwie und gesagt, nee, das gab's nicht. Es wird irgendwie im Laufe der Bücher einfach nochmal erklärt, dass Moisak sich offensichtlich geirrt hat. Also Geralt ist kein Kind nach dem Gesetz der Überraschung.
Okay.
Ja, genau.
Ja, gut. Ja, also Duni verwandelt sich dann aber wieder in Duni, also in den Menschen-Duni quasi.
Als dann wirklich die Uhr 12 schlägt.
Mhm. Eine Welle lief über Stacheln und Borsten und verwandelte sie in schwarzes, glänzendes, gelocktes Haar und einen Bart, der ein bleiches, kantiges Männergesicht umrahmte, von einer markanten Nase geziert.
Ist ein Cutie.
Verwunschen.
Ist ein Cutie. Ja, Duni erzählt er dann auch, ja, ne, dass er eben verwunschen wurde und sein Vater ihn ausgesetzt hat. Also er ist eigentlich auch von Adel, wurde ausgesetzt.
Ja, da wird noch gar nicht so viel erzählt. Erstmal verabreden die sich ja quasi dazu, sich gleich zu treffen.
Ah ja, genau. Die gehen dann ja erstmal in den Nebenraum, um sich da unter, was sind es dann irgendwie, 10 Augen, ich glaube 5 Personen sind es dann, ne? Pavetta, Duni, Aist und Calante und Geralt noch dazu.
Moisak
ist auch noch mit dabei.
Ja.
Ja.
Also 12 Augen quasi.
Dann sind es halt 12.
Ja.
Aber zumindest eine kleinere Runde, keine skellige Angehörigen mehr, keine anderen Prinzen.
Außer Aist.
Ja, außer Aist, genau. Keine erschlagenen Wachleute mehr und niemand, der Brände löschen muss und auch kein Gockling. Was wir unterschlagen haben, Pavetta wird ja durch einen Gockling-Ausruf abgelenkt und dann erst können Moisak und Geralt zuschlagen.
Ja, das ist ziemlich geil. Irgendwie da der rettet quasi den Tag. Also Gockling ist schon so ein bisschen mein Held.
Ja, schon. Ist eine coole
Wenn
Figur.
Wenn ich in Zukunft in Trauer und Zweifel bin, dann werde ich mich fragen, was würde Gockling tun? Ist vielleicht nicht die beste Lebenseinstellung, weil ich dann einfach irgendwo sitzen und einen Huhn nachmachen werde.
Ja, vielleicht, ja.
Oder ein anderes Tier, aber es könnte schlimmer sein.
Könnte schlimmer sein, ja. Gut, die Szene wird dann damit quasi abgeschlossen. Pavetta und Duni kriegen den Segen der Königin. Macht doch, was ihr wollt. Calante und Aist vermählen sich. Dadurch wird dann eben das Bündnis zwischen Skellige und Syndra geschlossen. Geralt hat seinen Auftrag erfüllt und die Königin sagt, Mensch, was willst du denn jetzt als Preis?
Ganz kurz, ich möchte es vorlesen, wie schön es ist. dass sie ja natürlich dann darauf kommt, dass Duni und Pavetta sich schon länger kennen jetzt, ne?
Ja.
Und sie sagt dann so, den Rest wissen wir, beziehungsweise können wir uns denken. Vor allem, dass du die mit den, Rogner vereinbarten 15 Jahre nicht abgewartet und meiner Tochter schon vorher den Kopf verdreht hast. Pavetta, seit wann? Die Prinzessin senkte den Kopf und hob einen Finger. Also bitte, du kleine Zauberin, direkt unter meinen Augen, wenn ich erst herausfinde, wer ihn nachts ins Schloss gelassen hat, wenn ich mich erst mit den Hofdamen befasse, mit denen du Schlüsselblumen pflücken gegangen bist. Schlüsselblumen, verdammt! Und was soll ich jetzt mit euch machen?
Ja, großartig.
Ach, das ist sehr, sehr schön.
Also die kennen sich schon ein Jahr. Duni hat nicht die 15 Jahre abgewartet. Die haben sich vorher schon getroffen und haben sich offensichtlich ineinander verliebt und auch andere Dinge miteinander getan. Denn die haben ja dann quasi erst die Zauberkraft in Pavetta zum Vorschein gebracht und bringen auch noch andere Dinge zum Vorschein, wie wir gleich am Ende erfahren.
Ja, aber gerade foppt sie in Kalante ja dann noch so ein bisschen damit, ne? Sodass die, oder sie sagt, die Vorhersehung hätte ihn gefoppt, weil es hat ja nicht funktioniert. Er trifft sich schon seit einem Jahr mit dem Kind, ne?
Mhm.
Und ihm ist dann aber, und er ist nicht entflucht und er ist dann aber so, ja, ihm ist das egal, er liebt Pavetta und nur das zählt.
Ja.
Und sagt dann auch noch so, Kalante kann sich dem Glück nicht in den Weg stellen. Und ich kann, Duni, und ob ich kann. Kalante lächelte eines ihrer untrüglichen Lächeln. Du hast Glück, dass ich nicht will. Ich bin dir was schuldig, Duni. Für jene Sache, du weißt, ich war entschlossen. Ich muss dich um Verzeihung bitten, und das tue ich gar nicht gern. Also ich gebe dir Pavetta und wir sind quitt.
Bruch, Donner, Blitz, bruch. Nee, passiert nicht. Aber das ist so der Moment, in dem jetzt dann der Fluch gebrochen ist.
Genau, weil jetzt empfängt ja das Kind der Vorhersagen halt richtig. Ne? Genau. Das ist so, ja. Das ist schön.
Kommt
halt auch noch raus, dass Kalante und Aist sich vermählen wollen. Und das ist natürlich dann auch schön, dass sie dann doch mit Skellinge verbunden ist.
Genau.
Wie sie es geplant hat. Vor allem Mois sagt dann auch schon mit diesem Einwurf so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Und so, was hast du gesagt, Zauberer? Oh, nichts, Herrin.
Nichts. Dann geht es eben darum, wie soll Geralt bezahlt werden? Und Geralt denkt sich so, naja, komm, gib's mir deinen Schal. Ich will hier eh nichts mit euch zu tun haben. Ist schon gut.
Das ist echt so, gib mir einfach irgendwas.
Gib mir deinen wunderschönen Schal. Er wird mich immer an deine Augen erinnern. Und die Königin nimmt dann ihren Schmuck ab und sagt, hier, die Steine, die sind ebenso Farben wie meine Augen. Nimm das als angemessene Bezahlung. Und dann tritt Duni auf den Plan und sagt, Hexer, du hast mir mein Leben gerettet. Auch ich schulde dir etwas. Geralt ist so, ach komm, lass mal gut sein. Hier, Ende gut, alles gut. Aber Duni besteht drauf.
Ist das vorher, dass Duni auffällt, dass er sich nicht zurückverwandelt?
Ich glaube, ja, das ist dann
weil
jetzt.
Weil das finde ich sehr, sehr süß. Weil Geralt, also es ist dann irgendwie so, irgendwer sagt ja so, hier der Morgen dämmert, ne, und alle sehen sich auf einmal zu Duni und Pavetta, die so stehen und er verwandelt sich nicht, ne, und Geralt und Moisek schauen sich dann an und beide müssen dann lachen, ne?
Ja.
Und die waren dann beide so ein bisschen, ja, wir haben uns das schon gedacht, ne?
Ja, genau.
Ja, das und das ist halt dann einfach ein sehr schönes Detail, finde ich. Und dann so auch dieses, was du halt, worauf du eben angespielt hast, dass Duni ja dann selber so sagte, er dachte, er würde dann irgendwie Posaunen hören oder so, aber nein, nichts.
Nee, gar nichts. Einfach nur, er verwandelt sich einfach nicht wieder in das Igelgesicht und besteht dann eben, wie gesagt, drauf, dass Geralt doch irgendwie irgendeinen Preis haben soll dafür, dass er Duni eben das Leben gerettet hat, indem er da die Klinge abgewehrt hat und Duni nicht tödlich verwundet wurde, zwar verwundet wurde, aber eben nicht tödlich. Ja, und das ist dann so meine Lieblingsstelle, weil Geralt mehr oder weniger leichtsinnig eben sagt, ja gut, ich komme in 6 Jahren wieder und dann gibst du mir halt das, was du nicht erwartet hast. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass er das so ein bisschen neckisch einfach sagt, ne, weil hahaha, ihr macht hier solche Spielchen mit Kindern der Vorhersehung und dem Gesetz der Überraschung, ha, jetzt mache ich das auch, gibst du mir halt was in 6 Jahren irgendwie, was du nicht erwartet hast.
Ist aber hier ja ein ganz schöner Unterschied zur Serie, oder?
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das in der.
Da sagt er das doch auch irgendwie, aber so, aber ohne richtig zu erwarten, dass es dann ein Kind ist und dann muss Pavetta doch sich übergeben und er ist ja nur so, fuck.
Stimmt, das ist dieses Folge. Fuck, ja. Ja, hier sagt es Geralt halt einfach, ne, Mensch, ich nehme Kind, weil wir Hexer sind wenige, wir brauchen ein bisschen Nachwuchs und dann nehme ich mir halt auch, das ist halt wieder dieses, ne, da in dieser Geschichte ist Geralt auch noch eben ein Kind nach dem Gesetz der Überraschung und deswegen will er jetzt auch ein Kind nach dem Gesetz der Überraschung und will es dann haben, um es mit nach Kaer Morhen zu nehmen, um dort einen Hexer draus zu machen. Und das ist halt einfach. Er sagt es irgendwie mehr oder weniger so leichtsinnig, ja, dann haben wir eben einen Hexer mehr und wir können ja immer ein bisschen Nachwuchs gebrauchen, gibt nicht mehr viele von uns. aber dass das Ganze so viel Tragweite haben wird, wie es dann im Endeffekt hat, ahnt Geralt in dem Moment noch nicht und das macht es zu einem echt schönen Moment.
Ja. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Und damit endet das Kapitel, ne?
Ja, also.
Also die Kurzgeschichte eher. Ich sag immer Kapitel, aber ich glaube, ihr wisst,
genau,
was ich meine.
Genau, also Geralt sagt ja, ne, hier von wegen, ich will dann halt einen Nachwuchs und in 6 Jahren komme ich wieder. Und alle so, wie Pavetta, hä? Und alle gucken sie so an, bist du? Und ja, Pavetta ist ganz offensichtlich schwanger und kriegt ein Kind und Geralt wird es sich in 6 Jahren dann holen und einen Hexer draus machen. Glaubt ihr?
Ja. Lernen wir das Kind noch kennen?
Das weiß ich nicht, lieber Max.
Spielt Duni noch eine Rolle?
Das weiß ich nicht.
Spielt Moisek noch eine Rolle?
Im Buch nicht so groß.
Ah, okay.
Ja. Also der ist in.
Spielt die Vorhersehung noch eine Rolle?
Ah, Max, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber sag mal, dieses, was sie da gemacht hat, also Pavetta, ne? War das Magie?
Oh, Max, das weiß ich nicht, ob das Magie war.
Echt? Ich glaube schon.
Nee, war Magie, aber war das ganz einfache Magie? Weiß ich nicht.
Ach, das macht Spaß.
Ja, also wie gesagt, in diesem Kapitel passieren so viele Sachen, die einfach nochmal richtig, richtig wichtig werden. Ja, ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass dieses Kind nochmal eine Rolle spielt.
Hast du eigentlich eine Lieblingsstelle benannt?
Ja, jetzt das Ende gerade.
Ach so.
Einfach, weil es so wichtig ist für alles, was da kommt.
Ja.
Dass Geralt jetzt einfach dieses Kind der Kind nach dem Gesetz der Überraschung einfordert. Und sich irgendwie davon nur erhofft, einen neuen Hexer für die Schule zu haben. Aber da wird mehr draus. Ja, ein bisschen mehr.
Ja, ja, ja. Schön.
Schön.
Wir müssen das Kapitel bewerten.
Bewerte doch mal.
Bewerten. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben rein von dem Kapitel her, haben mir die anderen beiden besser gefallen.
Bin ich bei dir.
Die Kurzgeschichten. Ich würde dem sogar, wenn ich das einfach nur so lesen würde, glaube ich, eine 7 geben.
Aha.
Aber, weil ich weiß, dass das echt so wichtig ist und so viele Hintergründe hat und was die Figuren wichtig sind, kriegt es dann eine 8. Also eine 7,5 und Gogockel macht es dann auf eine 8.
Ja, du nimmst mir leider die Bewertung vorweg. Weil das ist
mir nämlich, leid.
Das ist nämlich exakt das, was ich auch sagen wollte. Für mich ist es eine 8. Die anderen Kapitel sind einfach stärker. Es ist cool. Die Dialoge sind wieder Bombe. Kalante ist eine richtig geile Königin, die finde ich richtig, richtig gut. Geralt, badass, Duni ist cool und Gogokling ist cool und Eis ist cool und alle sind cool. Aber an sich, im Vergleich zu den anderen Kapiteln, die wir bisher hatten, war es nicht so stark. Aber mit dem Blick darauf, was aus diesem Kapitel alles entsteht und nochmal eine Rolle spielt, ist es halt einfach richtig, richtig krass.
Mhm.
Und ja, ich würde auch sagen, eine 8 wird dem gerecht.
Ja.
Ja.
Haben wir es sehr gut gemacht. Übernächste Woche, also nächste Woche geht es weiter mit den Kinder-Hurins, unserem kleinen Exkurs im Silmarillion, bevor wir dann das Silmarillion abschließen werden.
Happy Turin, wie ich immer sage.
Happy Turin. Ich freue mich übrigens, also ich freue mich sehr darauf, weiterzumachen im Silmarillion. Ich freue mich jetzt auch sehr auf das Ende, also die letzten, wir sind ja in den letzten Zügen von die Kinder-Hurins und ich freue mich dann auch auf die letzten Züge des Silmarillions. Ich freue mich aber auch wahnsinnig auf den Herr-der-Ringe-Reread übrigens.
Ja, richtig.
Vor allem ist es wirklich so, es ist jetzt so, wir haben ja Herr der Ringe zusammen gelesen, das hat ja, wie lange gedauert, 2 Jahre?
Ich glaube, ja, 1,5, 2 Jahre.
Und jetzt haben wir dann 1,5 Jahre oder so sind wir mit anderen Sachen beschäftigt, also ich glaube, bis wir mit Herr der Ringe weitermachen können oder wieder anfangen können, sind dann 2 Jahre vergangen. Und das ist so genau der Rhythmus, also ich merke auch, dass ich dieses Buch einfach wieder lesen muss.
Ja, ja. Ist jetzt ein guter Rhythmus, dass man einfach wieder richtig Bock drauf hat, ne? Und einfach wieder.
Ja, definitiv.
Ja. Bisschen Frodo, bisschen Sam, bisschen Aragorn. Ha,
ein bisschen mehr Hintergrund noch mit reinbringen, ein bisschen mehr Referenzen zum Silmarillion machen können und so. Also ich glaube, wir werden auch echt ein paar Folgen haben, wo man nochmal so, ja, erinnerst du dich noch da und da? Ne? Und dann redet man irgendwie mal wieder eine Viertelstunde über Beren und Lucien oder so und das wird schön. Das
wir müssen uns eh dann einen Plan machen, wie wir es lesen. Ich weiß nicht mal, ob es Sinn macht, dann irgendwie Kapitel für Kapitel zu lesen ob man es dann nochmal ein bisschen aufteilt und so, aber da geben wir früh genug Bescheid.
Ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit.
Eben.
Ich habe mir, ja, nächste Woche, übernächste Woche jedenfalls, geht es dann auch mit dem Witcher weiter. Und wir haben jetzt als nächstes die 5. Stimme der Vernunft und dann die Kurzgeschichte Der Rand der Welt.
Hol mich doch der Teufel, wenn das nicht eine coole Geschichte ist.
Wer weiß.
Ne?
Und ich sehe gerade, das finde ich ja mal sehr spannend, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, ich sehe das gerade. Also zum einen, dass in der Kindle-Version eine Karte dabei ist. schön. Und zum anderen, es gibt ja nach der 6. Stimme der Vernunft und der 6. Kurzgeschichte, der letzte Wunsch, dann noch eine 7. Stimme der Vernunft.
Müssen wir da eine Sonderfolge für machen, oder was?
Ja, glaube ich fast, oder? Weil die ist auch relativ lang. Die ist sogar sehr lang, die Stimme der Vernunft
7. Ja, die ist...
Jesus,
Maria. Jesus, ist die lang, du. 12 Seiten.
Was ist denn hier? Nee, 12 Seiten.
12 Seiten ist die Stimme der Vernunft 7.
Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja... Ich habe gerade von der Seitenzahl von dem letzten Wunsch zur Stimme der Vernunft genannt. Der letzte Wunsch ist lang.
Yes, das ist der lang.
Ach, oh Gott, ich bin durch. Ja. Ich bin durchiluchi.
Das war jetzt doch eine recht lange Folge. Heulu moili.
Ja gut, wir haben auch nur 20 Minuten über unsere Kindheit im Osten geredet.
Unsere Kindheit im Osten.
Unsere Kindheit im Osten.
Hört den Podcast. Also unseren. Ah ne, den habt ihr ja jetzt gehört. Aber den anderen auch.
Wird's noch viel Spaß bei der Folge?
Ja, noch viel Spaß bei der Folge. Genau. Viel Spaß mit dem Intro. Aber man kann ja mal sagen, ey, drückt doch mal bei Spotify auf Folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt da mal auf Sterne, gebt uns irgendwie 5 Sterne, könnt auch 10 geben, keine Ahnung, bewertet uns bei...
Auch gerne bei Apple Podcasts, genau, oder Apple Podcast, so. Apple Podcasts,
überall, wo es so geht.
Ja, wenn ihr Bock auf tollkühnes Merchandise habt, schaut mal auf unseren Spreadshirt-Shop vorbei.
Genau.
Link in der Videobeschreibung.
Max, vielleicht kommt da demnächst was Neues. Ich bin da an was dran.
Ja, ich habe es gesehen.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Ja, es gibt auch Ko-fi. Ko-fi.com/tollkühn, glaube ich, mit UE.
Ko-fi ist so perfekt, um irgendwie uns nur so eine Mini-Spende mal zukommen zu lassen,
quasi,
oder?
Quasi einen virtuellen Kaffee auszugeben. Wenn ihr kein Abo abschließen wollt, irgendwie bei Steady, könnt ihr uns da trotzdem unterstützen und uns einen virtuellen Kaffee ausgeben.
Abo bei Steady, das lohnt sich schon, oder?
Ja, wir machen da schon viel nebenbei
lohnt
noch.
Lohnt sich schon, lohnt ja. sich schon.
Gut, ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich auch nicht. Das Einzige, was ich zu sagen habe, ist, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr gelauscht habt.
Genau, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr gelauscht habt.
Ja, und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, whatever, und sagen bis zum nächsten Mal.
Ja, war's das jetzt schon, oder was?
Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen?
Küsschen.
Kuss auf die Nuss.
Ja.
Und ja. Schaut mal in eure Gärten und so, ob ihr vielleicht Igelfamilien habt oder sonst was.
Ach, Max.
Achtet darauf.
Oh, das habe ich gar nicht erwähnt, wo du es gerade sagst. Boah, jetzt haben schon viele ausgeschaltet.
Und Wasser und Futter haben,
Max,
und so.
Max, oh, ja. Jetzt müssen wir einen Querverweis machen. Liebe Leute, wenn ihr jetzt gerade die... Also es hören jetzt nicht mehr alle. Das ist jetzt super exklusiver Content, den ich jetzt noch gebe. Bist du bereit?
Ja, ich bin voll bereit.
Es gibt nämlich ein Grimms Märchen von den Gebrüder Grimm, das heißt Hans mein Igel, und darauf beruht quasi die Figur des Dunis.
Ah, Hans mein, was denn? Oh. Ja, es war natürlich nicht ganz so euphorisch, wie man...
Ja, lest euch da einfach mal den Wiki-Artikel drüber durch. Das geht quasi über einen Jungen, also einen Bauern, der gern ein Kind hätte, und er sagt, ich will ein Kind und soll es ein Igel sein, und dann kriegt er einen Jungen mit dem Körper eines Igels, und er reitet auf einem Hahn durch die Gegend und rettet 2 verirrte Könige und fordert von denen dann eben dieses Gesetz der Überraschung, und die eine Tochter verschmäht er dann und tut er böse Dinge an und scheucht sie wieder nach Hause, und die andere Tochter kriegt er dann, und dann legt er seine Igelhaut ab und die wird im Feuer verbrannt, und dann ist er wieder ein Mensch und lebt dann mit der Prinzessin bis ans Ende seiner Tage. Ja, das ist nochmal kurz.
Das ist nett.
Max sagt tschüss, ich sag auch tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüssi, wüssi.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.